Küstentalk, der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich.
Ja, herzlich willkommen zu der Ausgabe des Küstentalks. Heute nehmen wir die in Kapstadt auf, weil hier findet gerade der Kongress von Industrial All Global statt. Das ist der Zusammenschluss der Industriegewerkschaften der Welt und hier tagen über 600 Kolleginnen und Kollegen aus über 80 Ländern und besprechen die Situation in der Welt und der Frage natürlich, was können wir gemeinsam dafür tun, die Welt gerechter zu machen, sie besser zu machen. Hier mit mir sitzen zwei, die sich gut auskennen in der internationalen Arbeit. Das ist einmal Katrin Schäfers. Sie ist in der internationalen Abteilung der IG Metall beschäftigt. Was sie da genau macht, kann sie uns gleich erklären. Aber sie hat auch viel mit der Subsahara zu tun und auch in der Frage von Unternehmenszusammenhänge, die international dann zu bearbeiten sind. Und auf der anderen Seite ein alter Bekannter, weil er kommt aus unserem Bezirk, aber alt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nämlich ist Jonas Giese, der für die IG Metall im Jugendausschuss aktiv ist, auch von unserem Bezirk, also von der Küste unterwegs ist und der für den Jugendausschuss, also kurzum dem Jugendvorstand der IG Metall, die internationale Arbeit begleitet und auch hier als Delegierter ist. Also erstmal herzlich willkommen euch beiden.
Dankeschön.
Dankeschön.
Katrin, was ist denn eigentlich Industry All? Was machen die denn?
Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier heute mal ein Blitzlicht werfen auf die internationale Gewerkschaftsarbeit. Industry All, um es kurz zusammenzufassen, ist für uns unsere globale Gewerkschaftsföderation. Die wurde 2012 gegründet. Du hast schon angedeutet, wie viele Gewerkschafter und Gewerkschafter sich darunter eigentlich subsumieren. Das sind weltweit tatsächlich 50 Millionen aus insgesamt 140 Ländern, die vor allen Dingen in unseren Branchen unterwegs sind, Metall- und Elektroindustrie, natürlich auch noch die Chemieindustrie. Deshalb ist unsere Schwestergewerkschaft, die IGBCE, auch hier vor Ort. Und unser Anliegen ist sozusagen im Rahmen unserer globalen Gewerkschaftsföderation, die großen Herausforderungen, die wir sehen in Deutschland, die Kolleginnen und Kollegen in welcher Ausprägung auch immer überall auf der Welt sehen, gemeinsam anzugehen, weil wir glauben, dass wir dem globalen Kapital, das sich weltweit vernetzt, jenseits von Grenzen organisiert, auch etwas entgegensetzen müssen. Und dafür sind wir hier, um zu überlegen, wie können wir denn die Transformation gemeinsam als Gewerkschaftsweltfamilie bewältigen.
Also Transformation, einfach auch die Weiterentwicklung, die ja quasi Veränderung der Wirtschaft, das spielt sich eben weltweit dann ab und nicht
genau,
nur in Europa.
Es endet nicht an deutschen Grenzen, genau.
Jonas, ich habe ja schon gesagt, du bist der Jugendfunktionär, bist ja bei uns, hast Jugendvertreter, warst du bei uns in einer Firma in Neumünster, jetzt auch im Bezirksjugendausschuss aktiv und studierst jetzt, aber machst auch internationale Arbeit bei den Kolleginnen und Kollegen für die IG Metall-Jugend. Was machst du denn da genau? Wo treibst du dich denn da immer rum?
Auch erstmal danke, dass ich hier sein darf. Was mache ich? Das meiste von dem, was ich bisher gemacht habe, international für die IG Metall-Jugend, beschränkt sich auf Europa. Ich bin das erste Mal außerhalb von Europa. Es gibt von Industry All in Europa eine Jugendarbeitsgruppe, ansässig in Brüssel, treffen sich aber meistens in anderen europäischen Ländern. Da bin ich dann mit dabei, lernen andere junge Kolleginnen und Kollegen aus europäischen Gewerkschaften kennen, die da für die Jugend aktiv sind. Meistens sind sie angestellt bei den jeweiligen Gewerkschaften, Ehrenamtliche. Gibt es leider im europäischen Kontext nur sehr wenige in den Gewerkschaften. Da haben wir so ein bisschen unsere alleinstehende Rolle als IG Metall. Wir vernetzen uns da, gucken, was sind Strategien, wie können wir junge Leute ansprechen und reden einfach darüber, was wir in unseren jeweiligen Ländern machen und schauen dann, was wir voneinander lernen können. Und dasselbe tun wir jetzt hier auch auf internationaler Ebene in Kapstadt.
Und wie ist da dein Eindruck? Sind die Probleme in Europa, wenn wir uns jetzt auf Europa konzentrieren, die gleichen? Stichwort Ausbildungsmisere, Jugendarbeitslosigkeit. Und wie diskutiert ihr dann, wie man damit umgehen kann und will?
Wir reden meistens über die gleichen Probleme, allerdings aus sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. In Deutschland haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit, die zwischen 5% und 7% in Deutschland liegt. Wir haben zwischen Ost und West ein Gefälle. Das ist für uns in Deutschland ein ziemliches Problem, dass dieses Gefälle so besteht. In anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich, spricht man eher über 20% Jugendarbeitslosigkeit. Im südlichen Raum von Europa wird es dann noch höher. Die Jugendarbeitslosigkeit in anderen europäischen Ländern ist echt erschreckend. Das sind Sachen, die wir dann da eben diskutieren.
Katrin, wenn man da so zusammen ist, egal jetzt ob weltweit oder in Europa, wie kommt man damit klar, dass die Systeme so unterschiedlich sind? Also die Probleme sind oft die gleichen, man setzt sich mit denselben Themen auseinander, Ungerechtigkeit, wie kriegt man mehr Anteil von dem Reichtum in der Welt oder in Europa, wie können wir die Kolleginnen und Kollegen unterstützen? Aber die Systeme sind ja sehr unterschiedlich. Negiert man das, schiebt man das zur Seite und sagt, ja, egal, ne, wir haben eine Basis, die da drüber ist, oder muss man das stark immer berücksichtigen bei den Diskussionen, die man dann führt?
Das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, der einzige Weg, wie man damit umgehen kann, ist zunächst erstmal sich den Raum zu suchen, um sich klar zu machen, dass die Systeme so unterschiedlich sind. Und da reden wir nicht nur über die Systeme oder die Länder als System, sondern auch die Gewerkschaften als System. Oftmals erleben wir, wenn wir jetzt über die betriebliche und Unternehmensebene reden, dass man sagt hier, wir machen das doch jetzt hier so und so, warum macht denn der Kollege das in einem anderen Land nicht einfach genauso, wie wir das machen? Und dann erstmal hinzugehen und zu sagen, naja, ein Betriebsverfassungsgesetz, das haben wir halt nur in Deutschland. Das kann jetzt der Kollege weder in einem anderen europäischen Land und geschweige denn im globalen Süden überhaupt anwenden. Das heißt, es geht darum zu schauen, was sind denn überhaupt deine Handlungsmöglichkeiten, die du hast? In welchem Raum bewegst du dich als Gewerkschafterin, als Gewerkschafter? Und das sozusagen auch zu respektieren, anzuerkennen und dann zu überlegen, was kann man denn im Rahmen der Möglichkeiten dann vielleicht gemeinsam denn erarbeiten, diskutieren, erreichen. Und ich glaube deshalb, dass da ganz an erster Stelle steht, einander zuhören und nicht davon ausgehen, dass das, wie wir durch unsere deutsche Brille auf Mitbestimmung und Gewerkschaftsarbeit gucken, so auch aufsetzen auf alle Länder um uns herum.
Ja, viele sind ja auch, wenn sie uns besuchen, immer verstehen nicht, warum es den Betriebsrat und die Gewerkschaft gibt, weil das in ihren Ländern ja eins ist. Bei uns sind es ja zwei getrennte Bereiche. In einem Motto, im Betrieb kümmert sich der Betriebsrat und überbetrieblich die Gewerkschaft. Heutzutage ist das natürlich auch so, dass viele, die im Betriebsrat sind, eigentlich fast alle natürlich auch Mitglied der Gewerkschaft sind. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Zuständigkeiten. Und damit sind natürlich viele Themen, die in anderen Ländern in einer Hand sind, bei uns aufgeteilt. Und das führt immer zu Verwirrung. Ich glaube, da ist der Ansatz wirklich, Schritte nach vorne zu machen, erstmal zu akzeptieren, dass die Systeme auch unterschiedlich sind und eine erste Grundlage, um überhaupt voranzukommen, oder?
Genau, genau so ist es. Und ich meine, dann hast du noch die Ebene der Vertrauensleute. Das ist dann wieder was, was in vielen Ländern dann auch schon wieder ähnlich ist, was wir auch, jetzt wo wir gerade uns hier in Südafrika befinden, sehr ähnlich ist. Unsere Vertrauensleute in Deutschland, die Vertrauensleute in Südafrika, das ist eine Ebene, da kann man drüber sprechen, das ist sehr ähnlich, da gibt es die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Handlungsmöglichkeiten, aber man muss halt eben drüber sprechen. Man muss das klar machen, warum sind die Strukturen bei uns so, wie sie sind und wie sind sie hier und wie funktioniert denn Mitbestimmung eigentlich in dem jeweiligen Land?
Der Küstentalk, wie gesagt, heute aus Kapstadt, Südafrika, und der Kongress Industrial All Global tagt hier. Und es gab aber auch einen Tag, wo die Jugend der Welt, der Gewerkschaftsindustriewelt quasi zusammengesessen hat. Du warst auch mit dabei. Was habt ihr denn da diskutiert?
Die Jugendkonferenz, damit ist das Ganze hier für mich gestartet. Die ist schon im Vorfeld vor der Konferenz gewesen und die war für mich wirklich interessant. Gestartet sind wir erstmal damit, dass es Gesangs- und Tanzeinlagen gab, auch in einem Ausmaß, dass wir nicht einmal kurz ein Lied irgendwie angestimmt haben und dann einen Tanz gemacht haben, sondern die Gesänge und die Tänze, die haben einen großen Anteil gehabt hier in der Jugendkonferenz. Das ist für einige Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern ein sehr großer Anteil ihrer Arbeit, ja auch ihre Vernetzungsarbeit zu anderen Menschen.
Also Musik verbindet. Und das fandst du jetzt nicht nur als Norddeutscher so merkwürdig, sondern du konntest dich da gut drauf einlassen dann später und bist dann vorangegangen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, merkwürdig war das nicht. Vorangegangen bin ich allerdings auch nicht. Da sind Personen gewesen, die da sehr, sehr aktiv das Ganze vorangetrieben haben. Auch gar keine Hauptamtlichen, sondern auch Ehrenamtliche, großteils aus Südafrika, aus Ghana, die da sehr aktiv dabei gewesen sind. Wir haben aber auch inhaltlich Sachen diskutiert. Uns ging es zum Beispiel darum, das war einer der Kernpunkte der Konferenz, dass wir es schaffen, dass wir regionale Jugendarbeitsgruppen aufbauen, dass dann die Subsahara-Afrika-Jugendarbeitsgruppe, das ist bisher die einzige, die wirklich aktiv ist, dass die ergänzt wird durch Arbeitsgruppen aus Asien, aus Europa, aus Amerika, und dass wir darüber versuchen, uns mehr zu vernetzen, weil wir zur nächsten Konferenz, zum nächsten Kongress, der ansteht, uns mehr einbringen wollen und fordern wollen, dass wir aus jeder Jugendarbeitsgruppe zwei Delegierte haben, die dann im Exekutivkomitee mitsitzen sollen und damit stimmberechtigt sein sollen. Das ist auch das, was wir in den nächsten 2 Jahren als Industry All voranbringen wollen als Jugend, dass wir dann eben da uns mehr aktiv mit einbringen können. Wir haben am Montag auch den Beschluss gefasst im Exekutivkomitee, dass jetzt in der nächsten Zeit erstmal 2 Leute zur Beobachtung aus der Jugend dabei sein können. Das ist aber was, wo wir sagen, wir sind 6 Regionen von Industry All wenn wir da aus der Jugend 2 Leute insgesamt aus 6 Regionen zum Zugucken hinschicken, das ist nicht das, was wir langfristig haben wollen. Wir brauchen aus jeder Region Vertreterinnen und Vertreter, die da abstimmberechtigt sind, damit wir was gemeinsam mit den Erwachsenen entscheiden können. Zugucken reicht uns da nicht.
Also das Exekutivkomitee ist quasi der Vorstand, setzt sich aus den Regionen der Welt zusammen, wird alle 5 Jahre gewählt und darum ging es da auch eine entsprechende Jugendbeteiligung zu haben, nur damit die anderen verstehen, was sozusagen das Exekutivkomitee ist. Aber du hast auch was mit Sub-Sahara zu tun.
Ja, ich wollte vielleicht erst noch mal ganz kurz ergänzen. Also das, was Jonas sagt, genau zu der Frage der Rolle der Jugend auch in den Strukturen von Industry or Global, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil das ist ja auch nichts anderes als bei uns. Die Jugend ist die Zukunft der IG Metall. Die Jugend ist auch die Zukunft der internationalen Gewerkschaftsarbeit. Die IG Metall hat sich deshalb auch auf die Fahnen geschrieben, seit dem letzten Jahr, dass wir das auch als IG Metall weiter stärken müssen. Wir haben im letzten Jahr erstmalig ein internationales Praktikantinnenprogramm ins Leben gerufen, wo wir immer eine Kollegin aus Subsahara-Afrika und eine Kollegin aus Deutschland für 3 Monate zusammen bei uns in Frankfurt haben, aber auch in den anderen Gliederungseinheiten der IG Metall, die sozusagen sich die Grundlagen unserer Gewerkschaftsarbeit drauf schaffen, schauen, wie machen wir Organizing, wie arbeiten wir, und dann gehen sie für 3 Monate gemeinsam in ein Land nach Subsahara-Afrika.
Sag nochmal, wo Subsahara genau liegt, für alle, die das nicht so ganz genau wissen.
Genau, also wir reden bei Subsahara-Afrika über alles, was nicht Nordafrika und die sogenannte MENA-Region ist. Für die IG Metall heißt das in den Kooperationen vor allen Dingen Südafrika, Ghana, Kenia und die Demokratische Republik Kongo. Das sind die Länder, auf die wir uns aus vielen strategischen Gründen entschieden haben, den Fokus drauf zu legen. Und jetzt hatten wir eben eine Kenianerin bei uns zusammen mit einer Deutschen. Und in diesem Jahr haben wir das Programm nochmal ausgeweitet und haben derzeit einen ghanaischen Kollegen, eine südafrikanische Kollegin und 2 deutsche KollegInnen bei uns in Frankfurt, die jetzt ab nächsten Monat dann 3 Monate zusammen in Johannesburg sind, in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, um da sozusagen wirklich für uns das zu nutzen, junge, gern auch weibliche Kolleginnen und Kollegen für die Gewerkschaftsarbeit und die transnationale Gewerkschaftsarbeit zu begeistern. Und das halt auf ganz praktischer Ebene.
Hey, und es ist ja auch die Basis, um dann in der Zukunft gegebenenfalls darauf aufbauen zu können, dass Menschen sich kennen. Ich meine, das Geschäft ist immer so, auch in der Gewerkschaftsarbeit. Es funktioniert immer viel, wenn man Gesichter vor Augen hat, wenn man Leute anrufen kann, die man kennt, wenn man sich austauschen kann. Und von daher kann man das nur unterstützen. Lass uns nochmal zum Kongress heute kommen. Der endet heute, also wir sind jetzt am letzten Tag des Kongresses unterwegs. Von daher, der Vorsitzende wird nachher natürlich ein Fazit ziehen, aber lass uns das mal für uns ziehen. Was hat euch am meisten bewegt, interessiert? Wo habt ihr gesagt, okay, das ist echt das, nehme ich aus Südafrika mit, auch für meine Arbeit? Wo sind da die Themen, wo ihr sagt, okay, das muss ich hier auch im Podcast unbedingt mal mit euch teilen?
Für mich gibt es eine Sache, die mich überrascht hat, einfach weil ich es aus dem Land nicht erwartet hätte. Es hat gestern eine Kollegin gesprochen, dass die Schulbildung in dem Land kostenlos ist und dass das auch erstmal positiv ist, das steht außer Frage. Daher studieren viele Leute, machen eine hohe Schulbildung. Sie haben daher Probleme, Leute zu finden, die in den Backstuben stehen, die den Müll abholen. Und die Kollegin kam aus Mauritius, ein Land, in dem ich die Probleme so nicht eingeordnet hätte. Das sind die Probleme, die wir bei uns haben, die es in Norwegen gibt, die es in Finnland gibt. Das sind genau dieselben Probleme, die es in allen Ländern gibt, die wir immer als sehr, sehr hoch entwickelt sehen. Und Mauritius ist ein Land, das wir da erstmal auch aufgrund der geografischen Entfernung anders einordnen, wo ich persönlich nicht gedacht hätte, dass da exakt dieselben Probleme sind, die es auch bei uns gibt.
Also diese Überakademisierung, alle sollen studieren und dann fehlen die, die einfach sagen, ich möchte auch ganz normale Facharbeit machen. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern auch in anderen Teilen der Welt anscheinend.
Genau. Und die Kollegin hat daher auch auf ein anderes Problem aufmerksam gemacht, dass Wanderarbeitende dann in das Land kommen, die sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen haben, die wenig Geld verdienen, die irgendwo zusammengepfercht leben und denen es einfach nicht gut geht, weil sie keine Rechte haben und kaum Unterstützung bekommen.
Katrin, was war für dich das, wo du sagst, ja, das nehme ich mit aus dem Kongress?
Ich glaube, was wieder einmal sehr, sehr deutlich wurde, ist, dass Ungleichheit universell ist. Dass die Frage der Ausprägung des Grads der Ungleichheit sicherlich ein ganz riesiger Unterschied ist. Wenn ich jetzt über Ungleichheit in Südafrika als einem der ungleichsten Länder der Welt rede und der Ungleichheit vielleicht in skandinavischen Ländern oder auch bei uns. Ich finde, das ist was, was deutlich durchgekommen ist. Was aber auch deutlich wurde, finde ich, ist, dass eben internationale Gewerkschaftsarbeit mehr als nur ein Wimpelaustausch ist. Es geht darum, konkret in Netzwerken die Themen zu behandeln. Und ich meine, da sind wir ja auch ganz stark mit dabei. Also in der Frage, wie können wir Unternehmensnetzwerke stärken? Wie können wir die Kolleginnen aus Deutschland zusammenbringen mit ihren Counterparts, also mit ihren Kolleginnen in den jeweiligen Zielländern? Ich glaube, darauf wird das ankommen, weil die Aufgabe ist nicht, sich 3 Tage zusammenzusetzen und einmal auszuschütten, was die Probleme sind, sondern die Frage, wie gehen wir damit jetzt um? Wie arbeiten wir weiter? Und wie können wir so dem globalen Kapital was entgegensetzen als Gewerkschaftsfamilie?
Ja, das darf man ja immer nicht vergessen. Selbst die, die in Deutschland für Mitbestimmung, gute Arbeitsbedingungen, fairen Austausch, soziale Marktwirtschaft stehen, das heißt in der Regel nicht, dass die auch im Ausland sich so verhalten, sondern zum Teil eben auch die Gepflogenheiten vor Ort als, die müssen wir so übernehmen, sozusagen dann anpassen. Und oft versuchen wir dann auch, über Deutschland Druck zu machen. Aber es ist eben auch endlich. Von daher muss man auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterstützen in ihren Auseinandersetzungen. Aber nochmal, nur weil sie bei uns sich ordentlich verhalten, heißt das nicht, dass sie es im Rest der Welt auch tun.
Genau. Mitbestimmung wird meistens leider nicht exportiert. Das ist das, was in Deutschland zurückbleibt. Und daran müssen wir dann auch unsere Unternehmen öfter mal dran erinnern. Und dafür sind wir ja da.
Ja, und ich finde, da muss man auch die Manager in Verantwortung nehmen. Manchmal reicht es ja. Ich kenne ein Unternehmen, da haben wir dafür gesorgt, dass wenn der Personalvorstand, der ist auch fürs Geschäft zuständig, für den Vertriebsbereich, wo wir gesagt haben, wenn Sie da im Land sind, dann müssen Sie zumindest in Europa mal zu den Mitgliedern des Europäischen Betriebsrats gehen und sich da mal eine Stunde hinsetzen. Und das hatte tatsächlich auch Auswirkungen, dass auf einmal die Manager vor Ort merken, oh Gott, oh Gott, der redet jetzt auch eine Stunde mit dem Vorstand aus Deutschland. Und auf einmal war da eine ganz andere Stellung auch vor Ort. Also das hilft nicht alles, aber es sind kleine Teile, die vielleicht helfen, auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in einen Status zu bringen, dass sie eben mehr hinbekommen, als sie das sozusagen anders hinbekommen können. Du hattest auch gesagt, hier wurde gesungen, auch im Kongress. Das ist ja auch teilweise sehr überraschend für uns, dass dann sozusagen Gruppen, gerade aus Afrika, anfangen, die Wortbeiträge ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Podium dann ja quasi nochmal mit Gesang und Tanz sozusagen zu unterstützen. Das war schon spannend auch zu sehen, oder?
Ja, einfach bewegende Bilder zu sehen, wie dann ganze Delegationen aufstehen, ganze Delegationen mitsingen, mittanzen.
Ja, wir werden sehen, wie das jetzt auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall im Oktober ist, ob es da sozusagen Transformation der Kongressarbeit gibt oder ob da wir eigentlich sozusagen mit dem Klopfen auf den Tisch wieder quasi durch die Tür kommen.
Ich kann euch sagen, wir haben 5 KollegInnen aus Subsahara-Afrika dabei. 5 können ja reichen, um Stimmung zu
machen. Ja, manchmal reicht schon der eine sozusagen oder die andere. Jetzt haben wir ja auch, lass uns mal zum Ende nochmal hingucken, wir sind ja auch in Südafrika, ein Land, was ja auch aufgrund der Apartheid, Nelson Mandela, die Frage der Ungerechtigkeit, der Ungleichheit, ja, ein besonderes Land, auch Afrika insgesamt, aber Südafrika sticht da natürlich auch zumindest in meiner Historie sozusagen raus. Jonas, was hat dir jetzt an Südafrika, waren ja ein bisschen auch vor dem Kongress unterwegs, was hat dich denn jetzt so am meisten beschäftigt, wenn du jetzt auf Südafrika guckst und sagst, ja, das hätte ich so nicht gedacht?
Dass einfach ein Land ist, das so extreme Ungleichheiten hat. Wir sind durch Ortschaften gefahren, in denen Sportwagen standen, in denen Villen ans Wasser gebaut waren. Und kurz danach sah es dann schon ganz anders aus. Kurz danach kam dann Elendsviertel. Das ging schon los, als wir am Flughafen angekommen sind. Da sind wir in unterschiedlichen Wohnvierteln vorbeigekommen, wo unterschiedliche Arten von Häusern standen. Erst gab es Häuser, die waren aus Stein eng zusammengebaut. Dann kamen aber auch sehr schnell Wohnviertel, in denen Blechhütten standen. Und dann kamen wir in die Stadt, in der eben Hochhäuser standen. Und das in so kurzer Zeit, das ist für mich schon echt bewegend gewesen.
Katrin, du bist aufgrund deiner Arbeit schon öfters hier gewesen. Wie gehst du damit um, mit dieser Ungleichheit? Und was beschäftigt dich da so, wenn du hier unterwegs bist?
Ja, genau. Ich habe das große Glück, die große Ehre, im Rahmen der Aktivitäten relativ oft in Südafrika sein zu dürfen. Und egal wie oft man hier war, das lässt einen nie los. Und es macht einen jedes Mal ein Stück weit auch fassungslos. Vor allen Dingen, weil man die Ungleichheit an der Hautfarbe festmacht. Anders kann man das in Südafrika nicht sagen. Im Restaurant sitzen die Weißen und bedient werden sie von den Schwarzen. Und das ist was, wo ich den Eindruck habe, dass die Frage der Überwindung der Apartheid, was relativ Theoretisches ist, weil es im praktischen Erleben der Menschen hier nicht wirklich angekommen ist. Unsere Schwestergewerkschaft, die NUMSA, also unsere Metall-Schwestergewerkschaft, ist ja eine sehr stolze, sehr traditionsreiche Gewerkschaft. Es arbeiten aber keine Weißen in der Gewerkschaft. Und das macht natürlich auch was in dem Verhältnis von uns zu unserer Schwestergewerkschaft. Wenn du hier als Weiße in ein Werk gehst, wirst du als die Managerin wahrgenommen. Bis dort angekommen ist, du bist eine von ihnen, du bist auch Gewerkschafterin, dauert das halt einfach. Einfach wegen dieser großen Teilung im Alltag, im Berufsleben und überall. Und ja, das ist schwer auszuhalten und gleichzeitig erlebt man eine unglaubliche Gastfreundschaft. Man hat das Gefühl, die Menschen sind trotzdem unglaublich glücklich und stark. Und gleichzeitig sieht man dann Statistiken von häuslicher Gewalt, dass 60% aller Frauen in Südafrika schon häusliche Gewalt und Vergewaltigung erlebt haben. Und diese Bilder zusammenzukriegen, finde ich, ist immer wieder ganz schwierig. Es macht einen oft ohnmächtig. Aber ich glaube, der Umgang damit muss halt eben sein, nicht die Augen davor zu verschließen und sich klarzumachen, wir kämpfen ja auf der guten Seite und wir tragen im Klein-Klein dazu bei, dass wir auch die Welt hier zu einem besseren Ort machen können.
Ja, es ist ein großes Land mit ganz vielen Sehenswürdigkeiten, beeindruckend, wie viel Platz alles so einnimmt. Kap der guten Hoffnung, die Frage auch Weingegenden, alleine auch zu sehen, was sich hier und da entwickelt hat und auf der anderen Seite zu sehen, okay, damit ist es dann aber immer noch nicht getan. Es ist viel zu tun, dass diese Ungleichheit beendet wird. Und klar, wer sich auch mit der Geschichte Nelson Mandela und so weiter auseinandersetzt, der sieht, was auch seit 94 sich auf den Weg gemacht hat. Aber wir hatten auch gesprochen mit einem, der sagt, naja, das war noch die Regierung, die Programme auf den Weg gebracht haben, die geholfen haben. Und nachdem er dann aufgehört hat, die Präsidenten danach wurde immer mehr auch in Korruption und Programme kommen nicht mehr da an, wo sie sozusagen ankommen sollten. Und das ist natürlich dann schon bedrückend, dass man sagt, mein Gott, hier ist eigentlich auch so viel Reichtum, man muss ja auch bedenken, hier sind ja Rohstoffe da, die werden hier sozusagen geschürft und dann werden sie sofort exportiert. Warum kann man da nicht selber was draus machen? Nach vorne raus wird hier geplant, in Afrika, Südafrika Wasserstoff herzustellen, der dann nach Europa verschifft werden soll. Was heißt das denn dann eigentlich für Südafrika? Also es gibt viele Möglichkeiten, in denen man was tun kann und von daher sieht man immer, wie du schon gesagt hast, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und wir sind froh, dass hier eben auch Gewerkschaften mit einem ganz anderen System, mit einer ganz anderen Historie, als wir sie kennen, aktiv sind. Und was man aber auch gemerkt hat, ich finde, das kann man so zusammenfassen, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die in dem Raum sind, aus Südafrika, aus Afrika, Asien, Lateinamerika, Nordamerika, Europa, doch eine Basis haben. Immer nämlich diese Frage, Solidarität verbindet, Solidarität macht stark. Und ich bin gespannt, wie jetzt die Arbeit in den Komitees, in den konkreten Projekten weitergeht, weil eins ist klar, das ist nach vorne raus notwendig, dass wir international vernetzt sind. Das hilft uns auch in Deutschland, in Europa. Und 2025 soll ja der nächste Kongress dann auf der globalen Ebene in Sydney sein. Und dann werden wir sehen, ob wir da die Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Euch beiden, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ich mit euch hier gemeinsam in Südafrika sein durfte. Und wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Runde beim Küstentalk. Also, bis die Tage. Tschüss.
Amanla.
Danke, dass wir hier sein durften.